Der dritte Teil von vieren. Jünger wird man unterwegs. Und heute Jünger lernen Vertrauen. Jünger lernen Vertrauen. Wir haben November. Erntetank liegt hinter uns, die Adventszeit vor uns. Gerade eben ist Einkellerungszeit. Ich habe mal ein paar Fotos mitgebracht. Da. Meine Schwiegereltern haben uns Äpfel aus Mecklenburg vom Straßenrand, schöne Bosskopfäpfel und andere, stehen im Keller, eingekellert, ein sehr gutes Gefühl, etwas im Keller zu haben. Dann gibt's noch was, sieht nicht so appetitlich aus. Rechts ist es Hühnerbrühe, eingekocht, ne, was ganz Tolles, haben wir auch im Keller stehen, auch von der Verwandtschaft bekommen. Ist immer gut in ländlichen Regionen noch Verwandtschaft zu haben. Und dann gibt es noch was ganz Tolles, das lag die ganze letzte Woche bei uns rum. Sieht ein bisschen aus wie Fugenmasse, ist aber Quittenbrot. Quittenbrot ist, wenn man Quitten entsaftet und dann das, was übrig bleibt, so ausrollt und dann über den Ofen trocknet. Und dann bleibt so eine, kann man ganz schwer beschreiben, also vielleicht können wir danach eine kurze Verkostung machen. Meine Kinder fahren voll drauf ab. Das Interessante ist, diese Kerne von der Quitte, die bleiben dann ungefähr 2,5 bis 3 Stunden zwischen den Zahnzwischenräumen hängen. Ja, auch eingekellert in Gläsern. Einkellerungszeit, Erntezeit. Es fühlt sich gut an, was im Keller zu haben. Und vielleicht manch einer kennt von euch auch noch die Zeiten, ich kenne sie auch noch, wo auch Kürbis eingekocht wurde, süß-sauer. Ich denke, meine Großmutter, wenn dann der Kürbis zum Mittag rauskam, dann musste man sein Gebiss gar nicht verwenden, sondern das Stück kam in den Mund und dann zerfaserte es so da drin. Ne? Aber es war was da und man hat es halt gegessen. Die Frage ist, mit diesem Einkellern, mit diesem Konservieren, geht es in Fragen des Glaubens auch? Kann ich sagen, als ein Kind Gottes? Kann ich sagen, als seine Jüngerin, als sein Jünger, dass ich sage, jawohl, ich bin gerufen von ihm. Ich habe die Christusliebe erfahren. Ich habe Vertrauen gelernt. Kann ich das irgendwie auf eine Festplatte speichern? Im Keller lagern? Ähnlich wie Kürbiskompott. Und dann hole ich es zur passenden Stelle raus, wenn ich es brauche. In Teuerungszeiten, in Zeiten des Streits, in Zeiten der Unverständnisse, geht es, dass ich dann in meinen Keller gehe, das Vertrauen hochhole, was ich brauche, und dann habe ich es? Nein, das geht nicht. Das, was wir mit Äpfeln machen können und mit Quittenbrot und mit Hühnersuppe, das geht im Glauben nicht. Sondern das, was geht, und das, was Christus mir mitgibt, ist, dass ich im Unterwegssein meines Lebens immer wieder das Geschenk bekomme. Für den nächsten Tag, für das Hier und Jetzt. Mir würde es auch besser gefallen, wenn man sagen könnte, das Vertrauen in Jesus Christus, das ist wie so ein Paket, was man mitbekommt. So ein Lunchpaket. Zur Kanutour haben wir immer Lunchpakete gepackt. Und dann wusstest du, bei dem einen war das mehr, bei dem anderen weniger, da konnte sich selber jeder einschätzen. Und dann wusste man irgendwie, das reicht für den Laufe des Tages. Nein, Glaube, Vertrauen, Jünger sein, um es mal im Bild zu sprechen, ist ein duales Ausbildungsprogramm. Ein duales Ausbildungsprogramm heißt, ich lerne es im Vollzug. Ich lerne es im Hören und Tun. In den unterschiedlichsten Lebenslagen und Zeiten. Man könnte sagen, dieses Vertrauen, das ist wie ein Stück Knete. Ich möchte das mal mitgebracht. Und diese Knete, die begibt sich in die Hand dessen, der sie knetet. Und da muss diese Knete erstmal warm werden. Vertrauen, ein Leben mit Christus, ist ein Formungsprozess. Und wenn Christus uns im Leben ergreift, dann bedeutet es, ich begebe mich in seine Hand und dann werde ich unter seiner Wahrheit, unter seinem Wort, werde ich warm und formbar. Das ist bei den Jüngern auch so. Und es zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Wir haben auch schon ein bisschen was davon gehört. Es ist wirklich so, indem die Jünger Jesus hinterhergehen, begeben sie sich in seine Hand. Und dann lernen sie erstmal eine Menge Dinge über sich selber. Sie werden warm, indem sie ihr eigenes Versagen erkennen. Sie werden formbar, indem sie ihr eigenes hartes Herz mitbekommen. Sie werden formbar dort, wo sie erleben, dass sie Angst haben und diese Angst zu Jesus schreien. Nicht im Voraus, kein Lunchpaket, im Vollzug. Wenn wir uns anschauen und wenn ich mich anschaue und wenn wir die Christenheit anschauen, ich war mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster raus, Dallas Willard hat immer geschrieben, er hat die Beobachtung gemacht, dass doch jeder gerade so mit seinem eigenen Leben zurechtkommt, gerade so, wenn überhaupt. Geschweige denn, dass man noch die Last von jemandem anders auf seine Schultern hebt. Es ist doch meistens ein gerade so Klarkommen mit dem, was mich umgibt. Und diese Situation verschärft sich auch immer mehr. Und deswegen ist das Thema Jüngerschaft etwas ganz wichtig, sich in die Hand Gottes zu begeben in diesen Formungsprozess. Ein kurzes Wort dazu noch, das schafft kein Gottesdienst. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt am Sonntag, Vormittag oder Nachmittag die eine Stunde Gottesdienst sage, das reicht jetzt für alles. Nee. Diese Zeit hier, die wir haben, ist am Ende eigentlich nur ein kleiner Anstoß. Jünger sein vollzieht sich lebenslang, in allen Begegnungen. Und ich möchte euch gerne einen Text heute mitgeben. Jünger lernen Vertrauen. Es ist die Vorgeschichte zur Auferweckung des Lazarus. Und da werden wirklich die Jünger wieder vor eine Herausforderung gestellt, wo sie denken, Mensch, da komme ich gar nicht mit. Wie soll denn das gehen? Wie soll ich denn hier Jesu Wege mitgehen? Mir geht es eigentlich nur um wenige Verse, aber zum besseren Verständnis lese ich mal 10 Verse vor. Wer in der Bibel nochmal nachlesen will, das ist Johannes 11, die Verse 1 bis 10. Speziell geht es mir aber um die Verse 6 bis 10. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger aber sprachen zu ihm, Rabbi, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Wir legen diesen Text ganz normal aus. Ich sage euch ein paar Gedanken, Dinge, die mir wichtig geworden sind, die man vielleicht auch erkennen darf. Aber ich denke, Gott ist so groß, dass er auch euch selber auch ein Erkennen in diesem Text schenkt, unabhängig von den Worten hier vorne. Das Erste, was mir wichtig geworden ist, Vertrauen in Gottes Zeit. Vertrauen in Gottes Zeit. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort. Oh Mann. Jesu Verhalten irritiert mich zutiefst. Da kommt ein Hilferuf, Da geht es um Leben und Tod. Da kommt ein Hilferuf von Freunden, von Menschen, die Jesus kennen, die mit ihm unterwegs sind. Die genau wissen, wer Jesus ist und was er ihnen schon alles Gutes mitgegeben hat. Es sind Menschen, die Jesus auch in Liebe zugewandt sind und noch umgedreht. Und dieser Hilferuf kommt zu Jesus. Und dann steht einfach hier, er blieb noch 2 Tage an dem Ort. Er geht nie los. Er zögert diese Sache hinaus. Wisst ihr, ich habe doch die Erwartung, dass wenn ich in einer riesenhaften Notlage bin, dass ich in einer Lage dort, wo ich nicht aus noch ein weiß, dass doch in meinem Glauben ich zu Jesus rufe und davon ausgehe, dass er hört und dass er losgeht und dass er bitteschön sich mir zuwendet und mir irgendwie aus dieser Not und aus diesem Schlamassel hilft. Und dann rufen wir und dann beten wir und dann hoffe ich, dass Jesus wie einer ist, wie im nächsten Bild gesehen, dass er ausrückt wie ein Feuerwehrmann und dass er löscht. Dass er rettet und zwar sofort. Das ist doch das, was ich habe. Solange wie bei mir schönes Wetter ist, dann ist Jesus mein treuer Lebensbegleiter. Alles klar. Aber jeder von uns kennt die Zeiten, wo es praktisch ich die 112 wähle und wo es brennt. Und dann habe ich doch die Erwartung, wenn ich schon diesen Glauben habe, dass es dann auch kommt. Zumal ich eine Beziehung mit ihm habe. Was lernt eine Jüngerin, was lernt ein Jünger Jesu hier an dieser Stelle? Im Vertrauen zu Jesus Christus lernen wir, dass es in deinem Leben, in deinen persönlichen Nöten, im Umgang mit deinem Umfeld, mit deinen Beziehungen, mit deinen Kindern, mit deinen Herausforderungen immer wieder zu Wartezeiten kommt, die du nicht verstehst. Und diese Wartezeiten sind was ganz Verrücktes. Das sind Rüstzeiten. Das sind Rüstzeiten dahingehend, dass ich irgendwann Christus mich in den Geist und das Erleben von Auferstehung hineinführt. Weil das ist das Ziel des Textes. Die Jünger werden in das Auferstehungserlebnis des Lazarus hineingeführt und dazu braucht es diese Wartezeit. Deswegen für mich, ich hätte es manchmal gerne anders, aber Gottes Wirken sind keine Feuerwehreinsätze. So wie er führt, erschließt sich für mich und mein Denken in keinster Weise, es ist für mich nicht logisch. Diese 2 Tage verstehe ich nicht. Dieses Warten gehört zu einer Schule des Vertrauens. Und jetzt mache ich 2 Beobachtungen an mir. Diese Beobachtung machst du bestimmt auch an dir, in einer anderen Art und Weise. Vielleicht sagst du auch, nee, bin ich völlig befreit von, glaube ich aber, nee. Das Erste, wenn ich in diese Zeit des Wartens hineingeführt werde, in diese 2 Tage, die manchmal auch lange sein können, über Jahre hinweg oder was weiß ich, wenn ich in dieses Warten hineingeführt werde, erhebt sich in mir, in meinem Herzen, ein grollisches Gefühl. Was ist da? Ich will es nie aushalten. Oder es breitet sich eine Gleichgültigkeit aus, dass ich sage, na, wenn auch Christus nicht reagiert und wenn die anderen nicht reagieren, dann reagiere ich auch nicht. Dann ist es ja oft verknüpft auch mit dem Verhalten anderer Menschen. Wenn der andere anders wäre, dann könnten wir schon losgehen. Oder wenn Jesus sich entscheiden würde oder was auch immer. Also entweder grollig oder gleichgültig. Das sind die Kräfte, die in mir aufstehen, wenn ich in diese 2 Tage hineingeführt werde. Und ich habe für mich dann eine Beobachtung gemacht an diesem Text, dass man sagen muss, diese Wartezeit anzunehmen, fühlt sich immer an wie zu spät kommen. Es ist zu spät. Maria und Martha rufen. Sie wollen, dass Jesus kommt. Und dann macht er sich nach 2 Tagen auf den Weg. Da ist der Lazarus schon lange tot. Und dann sagen Maria und Martha, Stereotyp, getrennt voneinander, einen Menschheitssatz. Und dieser Menschheitssatz heißt, Jesus, wärst du hier gewesen. Aber du warst nie da. Und jetzt sind wir in der Situation, wo wir sind. Du warst zu spät. ein Menschheitsspruch schlechthin, der es immer wieder in diese Welt hineinschafft und auch in die Gemeinde. Und ich verstehe das. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Das war's. Ich möchte euch ehrlich sagen, Jüngerschaft ist anders. Ich kann sie nicht durchdenken. Ich kann sie nicht bis ins Letzte verstehen, aber sie ist anders. Selbst dort, wo es zu spät ist, wo es Warte- und Rüstzeiten gibt, ich kann es nur so sagen, wie es hier im Text steht, es ist die Zeit des Wartens auf Auferstehung, auf einen kompletten Neuanfang. Sei es in meinem Leben, in dieser Welt oder auch wenn Christus wiederkommt. Komplett neu. Das gehört zum Lehrplan Gottes für dein und mein Leben. Und das einfach zu erkennen, das macht mich nie unbedingt friedevoller oder jetzt ist alles schick, gar nicht. Aber es macht Folgendes, dass ich abends ins Bett gehe und sage, Herr Jesus, ich mache jetzt die Augen zu und du bleibst bitteschön wach. Zwei Beispiele, wo wir das in der Bibel haben, ich könnte ganz viele nennen. Da gibt es einen Mose im Alten Testament, einen Mose, der genau weiß, dass die Zeiten, in denen er lebt, ungerecht sind. Ein Mose, der 40 Jahre alt ist, der in dieser Zwickmühle steht, zwischen dem Volk Ägypten, wo er groß geworden ist, und seiner Herkunft des Volkes Israel. Er weiß auch, er hat in sich eine Berufung, er hat auch eine Begabung. Und dann schlägt er los im 40. Lebensjahr, ist ja nun wirklich nicht zu spät. Und er wird zum Mörder, weil er in sich weiß, ihm ist der Auftrag der Befreiung aufgegeben. Aber eben nicht zu Gottes Zeit. Seine zwei Tage waren noch nicht rum. Und die zwei Tage waren bei Mose 40 Jahre. Er musste warten, bis Gott anfängt. Und das hat er gemacht im 80. Lebensjahr des Mose. Dort, wo eigentlich schon alle biologischen Voraussetzungen für einen Führungsjob weg sind. Wir denken an David. Was bin ich begeistert von diesem David, der über Jahre hinweg neben seinem Konkurrenten Saul existiert als König, der über Jahre hinweg nur Anfeindungen erlebt, dem man nachstellt und ans Leben will. Immer wieder. Und dann sagen seine Leute zu ihm, die Leute von David, hey, pass mal auf, ich denke, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo du Saul absetzt. Guck mal, der sitzt dort hinten in der Höhle. Jetzt wäre der Zeitpunkt, wo du ihn das Leben nehmen könntest. Jetzt wäre der Zeitpunkt, wo du doch König werden könntest. Das ist der Zeitpunkt Gottes. Jetzt, jetzt. Und David erkennt aber in seinem Inneren, nein, ich habe noch zwei Tage im Bild gesprochen, diese zwei Tage, ich muss warten. Und er wartet. Und so könnte man die biblischen Beispiele durchgehen. Und ich möchte dir und mir jetzt einfach in unser Leben hineinsagen, das, was du als zu spät empfindest, ist bei Gott nicht zu spät. Wie sieht es aus? So eine Art des Vertrauens in unserem Leben. So eine Art des Vertrauens in deiner Ehe, in deiner Familie, in Fragen, die unsere Welt umgeben. Das, was noch zu spät aussieht, ist nicht zu spät. Ich möchte euch ein was mitgeben aus diesem Text. Im Vers 5 heißt es, Jesus liebt Martha, ihre Schwester und Lazarus. Auch dort, wo du merkst, du musst jetzt hier warten, Jesus liebt durchgängig. Dort, wo augenscheinlich alles zu spät ist, bleibt Christus der Handelnde. Ich habe zum Johannesevangelium einen relativ alten Kommentar von Walter Lütti. Walter Lütti war Schweizer. Er hatte seine Wirkungszeit in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und er schreibt zu diesem Punkt, denn wir sind ja heute in ganz besonderer Weise der Kranke, der Sterbende, der tote Lazarus. Es riecht allenthalben, es riecht in unseren Ehen, in den Familien, im Wirtschaftsleben und in der Politik. Es riecht nach Leichen, es riecht nach Verwesung. Was wollen wir dieser Verwesung gegenüber am Ende tun? Ich kann euch nur sagen, Glauben, Vertrauen an den, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Kommen wir zum Zweiten. Vertrauen trotz Erfahrung. Es ist der Vers 8. Die Jünger aber sprachen zu ihm: Rabbi, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen. Also Jesus sagt jetzt nach den 2 Tagen: und jetzt gehen wir los. Und ich habe dieses eben noch mal rot gemacht. Wisst ihr, das bedeutet eben noch, bedeutet, dass die Jünger sagen: hey, zurückblickend, wenn ich jetzt zurückblick auf die Zeit, die hinter uns liegt, sagen die Jünger, das geht doch nicht, du kannst doch nicht zurück. Das ist was ganz Typisches. Auch was ganz typisch Gemeindliches, auch mit meiner Biografie. Ich habe euch mal ein Instrument eingeblendet, was es ist. Also die Jünger schauen praktisch in den Rückspiegel. So. Die schauen in den Rückspiegel und sehen, was hinter ihnen liegt. Und dann rechnen sie 1:1 zusammen. Als Jesus da in der Nähe von Jerusalem war, was ihm alles an Feindschaft gegenübergeschlagen ist. Ne? Und dann addieren sie das zusammen und sagen zu Jesus: also pass mal auf, nee, dorthin gehen wir also nicht. Das kannst du doch nicht machen. Und um euch diesen Rückspiegelblick nochmal darzulegen, habe ich es nochmal versucht zusammenzufassen. Was ist im Johannesevangelium schon alles passiert? Was hat Christus gesehen? Oder was musste er erleben? Da heißt es unter anderem: darum trachteten die Juden noch mehr, ihn zu töten. Alles in Jerusalem, dass sie ihn ergriffen. Da hoben sie Steine auf, ihn zu werfen. Ein paar Kapitel weiter, da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Da suchten sie abermals, ihn zu ergreifen. Wisst ihr, die Jünger, die schauen in den Rückspiegel. Und die sagen aus vernünftigen Gründen: Jesus lieber nicht. Und Jesus sagt: kommt, lasst uns nach Judäa ziehen. Der Jünger Jesu lernt hier ein Vertrauen trotz Erfahrung. Das ist spannend. Und jetzt erschließt sich die Frage für mich: was siehst du, wenn du in den Rückspiegel deines Lebens schaust? Was siehst du denn dort alles? Was kommt denn hoch? Viele schöne Dinge, für die du dankbar bist, ganz klar. Aber auch die Verhältnisse, die dir vielleicht wehtaten. Phasen in deinem Leben von riesiger Unsicherheit, von Trennung, von Krankheit, von was weiß ich. Und dann ziehst du natürlich deine Schlüsse, und das mache ich genauso. Und dann sagen wir, wenn es irgendwie geht, ich begebe mich nie mehr dorthin. Nie mehr. Wenn es irgendwie geht, tue ich mir das nicht nochmal an. Wenn es irgendwie geht, spalte ich diese auch negativen Dinge, die ich im Rückspiegel sehe, von meiner Biografie irgendwie ab, stell sie in die Ecke und häng eine Decke drüber oder schaff sie in den Keller oder auf dem Oberboden und will damit nichts mehr zu tun haben. Und wenn es dann doch so ist, dass ich nochmal dorthin zurück muss, was ich doch dachte, schon lange hinter mir zu haben, wisst ihr, dann werden wir alle nervös. Wenn wir nochmal in Beziehungen reingeführt werden, die noch zu klären sind, werden wir nervös. Dann tut's weh, schmerzlich. Flucht empfinden. Wenn du ein Kind Gottes bist, lade ich dich ein, zu vertrauen trotz deiner Erfahrung. Und jetzt lerne ich hier was ganz Wichtiges. Es ist Gottes Art, an die Orte zu gehen, wo es weh tat. Es ist Gottes Art, an die Orte zu gehen, wo es weh tat. Nicht, weil er will, dass wir nochmal reingehen. Drückt werden. Nein, weil er uns in eine Existenz der Umkehr und des Neuanfangs schicken will. Weil er uns Auferstehung zeigen möchte für unser Leben. Für Jesus hat hier dieser Hilferuf des Lazarus mehr Gewicht als die gemachten Erfahrungen. Der Blick in den Rückspiegel. Vertrauen trotz Erfahrung. Was sieht Jesus? Jesus sieht, wenn er in den Rückspiegel schaut, den Lazarus, die Maria und die Martha. Er sieht die Beziehungen und er sieht: ich möchte, dass meine Jünger glauben. Das ist sein Empfinden. Und was sehen die Jünger? Sie sehen die Gefahr. Sie sehen ihr Erschrecken. Sie sehen ihren Sorggeist. Jünger gehen mit. Jünger gehen mit Christus mit. Das ist der Ruf des Glaubens. Und ich bitte dich und mich selber, eben nicht die eigenen Wahrnehmungen im Zentrum zu haben, sondern Jesus mehr zu vertrauen als deinen Einsichten. Das ist das, was, denke ich, zutiefst verändert. Auch unser Leben, auch unsere Beziehungen, der Umgang auch mit falschen Entscheidungen. Wisst ihr, wie kann ich lernen, mit meinen falschen Entscheidungen umzugehen? indem ich sage, okay, ich gucke in den Rückspiegel und ich weiß, ich darf neu vertrauen, auch mit der Erfahrung, die ich gemacht habe. Mauer dich nicht ein. Werde aufgrund deines Blickes in den Rückspiegel nicht zum einsamen Wolf, der seine Kreise zieht, sondern folge Christus. Zu diesem Punkt schreibt dieser Walter Lütti: Während dieser 2 Tage Wartezeit wird es Jesus klar, dass der Ruf der Schwestern nicht nur der Ruf der Schwestern ist. Es ruft ein anderer, sein Vater im Himmel. Kommen wir zum letzten. Vertrauen in das Licht der Welt. Das ist dieses Bildwort gemeint, was hier im hier nochmal steht, wo es heißt, hat nicht der Tag 12 Stunden, sagt Jesus. Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Wenn ich hier im Dunkeln abends reinfahre, versuche ich immer das Auto einzuparken, hinten in der Garage. Und damit ich das gut machen will, muss ich praktisch in der Garage das Licht anmachen. Und manchmal bin ich zu faul und denke, das kriege ich auch so hin und fahre einfach rein. Die Problematik ist, dann fährt man in das Dunkle hinein. Und die noch größere Problematik ist, dass dann manchmal irgendein Kinderfahrrad oder ein Laufrad im Weg steht. Und wenn es dann irgendwann knackt unter dem Reifen, dann weiß ich, es wäre gut gewesen, wenn ich das Licht angemacht hätte. Wir merken, wenn wir, es ist ein Unterschied, ob wir bei Licht unterwegs sind oder bei Dunkelheit. Und das, was ich von Jesu Wort hier lerne, es gibt einen Tag, aber es gibt eben auch eine Nacht. Und diese Nacht zeichnet sich durch Dunkelheit aus. Jesu Wege mitzugehen, ihm mehr zu vertrauen als dir selbst, bedeutet im Licht zu bleiben. Kinder Gottes sind Auferstehungsmenschen und keine Nachteulen. Sie sind mit dem Licht dieser Welt unterwegs. Und wenn wir uns diese Bibeltexte im Johannesevangelium hier nochmal angucken, das sagt ein paar Kapitel eher Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Kapitel 12 sagt Jesus: Glaubt an das Licht, glaubt an mich, solange ihr es habt. Was passiert dann? So werdet ihr Kinder des Lichtes werden. Deswegen rufe ich dich auf heute an diesem Sonntag, dass du dich vertrauensvoll auf diesen Weg machst, ein Kind des Lichtes zu werden und zu bleiben. Egal wie viel Dunkelheit dich umgibt, dort wo Christus ist, ist Licht. Eine letzte Frage ist, wie kann das praktisch werden? Und ich möchte euch ein kleines Dreieck zeigen. Das stammt nicht von mir, es stammt von Dallas Willard. Der fragt, wie kann denn Jüngerschaft funktionieren? Und da schreibt er, das Erste, im Vertrauen auf Christus akzeptiere ich die Herausforderungen und Schwierigkeiten. Dass ich an den Punkt komme und sage, okay, das Leben ist jetzt, wie es ist, es läuft so, wie es ist, ich kann an vielen Punkten nichts ändern. Ich akzeptiere die Herausforderung. Aber im Vertrauen auf Christus gehe ich diesen Weg. Das ist der erste Balken. Das Zweite, ich habe als ein Kind Gottes, als ein Jünger Jesu im Blick die Frucht des Geistes und die Gaben der Gnade. Die Frucht des Geistes bedeutet Christus in mir. Freude, Friede, Besonnenheit, Liebe in mir. Die Gaben der Gnade, das ist das, was resultiert, was andere dann davon sehen. Und ein Drittes, ich übe. Ja, Glauben ist auch was mit Üben zu tun. Und ich muss sagen, manchmal sind meine Übungszeiten gar nicht weit ausgeprägt. Es geht um Bibel und Gottes Wort. Ich setze mich dem aus. Ich habe in meinem Leben Zeiten der Stille. Ich segne die Menschen, die mir begegnen. Diese Dreiecksbeziehung ist für mich was ganz Wichtiges. Dort lebt Vertrauen. Ganz ehrlich, Gottes Wort verspricht euch kein sicheres und attraktives Leben. Überhaupt nicht. Aber es verspricht euch, Tag für Tag mit Christus unterwegs zu sein in der Perspektive Auferstehung. Darum geht's. Um Erlösung von einem ewigen Tod. Um Vergebung und Versöhnung mit Gott. Vertrauend lernen. Ihr könnt es nicht aus dem Keller holen. Wir können es nicht konservieren wie Quittenbrot. Aber wir können sagen, okay Gott, die nächste Woche, morgen den Montag, ich gehe mit dir. Zusammenfassend möchte ich euch ein paar Dinge noch mitgeben, die sich vielleicht ein bisschen weiter verfestigen. Vertrauen in Christus ist ein Formungsprozess. Denkt an die Gnade. Vertrauen in Christus fühlt sich manchmal an, wie zu spät kommen. Das ist in Ordnung. In den Wartezeiten deines Lebens ist die Liebe Gottes da. Dann das Wichtige, das, was wir alle miteinander erfahren, dass eben unsere Erfahrungen auf Vertrauen in Christus verhindern. Mit Christus zu leben und ihm zu vertrauen, bedeutet im Licht zu sein. Vertrauen heißt Leben in der Perspektive Auferstehung. Ich wünsche euch, dass das sich in unser Herzen begibt, dass es uns formt und nie loslässt. Amen.